bin immer wieder überrascht, dass wir inzwischen einen Tonfall mit Siebenjährigen haben können, den uns Leute nicht zugetraut hätten. Wenn wir eine Autogrammstunde haben und es kommt ein Kind zu mir und ich sehe das am Blick des Kindes und das Kind fragt mich, kann ich ein Autogramm haben? Ich so, nee, du heute nicht, leider. Ich weiß, in 99% der Fälle, das Kind checkt den Humor dahinter und es ist auch so.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Fromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Lukas Nimczek, Sänger von Deine Freunde, ehemaliger Juror bei The Voice Kids und Moderator vom Tiger-Inn-Club, Musical-Regisseur, Inhaber einer Produktionsfirma und Betreiber eines Escape Rooms. Hallo, lieber
Hallo.
Lukas. Hallo. Das ist echt ein Akt, dich vorzustellen. Ja, ich musste es sogar ablesen, das kann sich ja kein Mensch
aber
merken.
Aber die Sachen sind nacheinander passiert. Ja, also die mache ich ja nicht, habe ich nicht alle heute gemacht.
Nicht alle heute, seit heute Morgen. Ja, das ist so schön. Aber wie schaffst du so viele Sachen? Das hört sich nach permanenter Maloche an.
Ich habe keine Hobbys.
Ja, das ist doch schön.
Nee, also ich mache alles, was ich mag, mache ich dann immer zum Beruf. Und habe auch irgendwie, glaube ich, die Angewohnheit, dass ich immer Leute, die ich mag, dazu überrede, mit mir Dinge zu machen, die irgendwas mit unseren Berufen zu tun haben. Also ich glaube, ich sehe überall ein mögliches Projekt und greife die Gelegenheiten, glaube ich, gern beim Schopf.
Du machst jedes Hobby zu Geld.
Ja, und ja, Geld, das hast du jetzt gesagt.
Das wäre schön, ne?
Nee, das stimmt nicht. Also tatsächlich gibt es ja Sachen, die... Also gibt es Sachen, die unterschiedlich gut funktionieren. Ich hatte ja, Deine Freunde ist inzwischen mein Hauptjob gewesen. Also ist eine Kinder-Hip-Hop-Band, für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist in den letzten Jahren zu einem Hauptjob gewachsen. Und die ersten 5 Jahre war das aber so, dass wir überhaupt nicht wussten, was wir da eigentlich machen. Und das gemacht haben, weil wir Spaß dran gehabt haben. Und das ist erst nach 5 Jahren zu einem Hauptjob geworden. Also das sind manchmal auch so Sachen in der Kunst und im so Entertainment, die sich dann so über die Zeit entwickeln. Muss man halt dranbleiben. Oder man merkt, oh, da geht gar nichts, das entwickelt sich gar nicht weiter, dann muss man es leider einstampfen.
Hast du da ein Beispiel, was du einstampfen musstest? Vielleicht auch schweren Herzens?
Naja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur vom Musical machen leben müsste, würde das nicht gehen. Weil die Musical-Szene in Deutschland ist super klein. Man kriegt keine großen Gagen, auch nicht als Autor oder als Komponist. Und selbst wenn man zu denen gehört, die sowas in Deutschland machen, da gibt es, glaube ich, 50 oder sowas von, und ich würde mich da jetzt schon dazu zählen, kann man davon nicht leben. Also wenn das mein Hauptjob wäre, dann müsste ich noch was anderes tun. Und ja. Mache ich ja auch. Genau.
Oh,
sollen wir die Katze raus? Also falls
Momo
ihr denkt,
kratzt im Hintergrund.
Es klingt wie Regen, aber das ist die Katze am Katzenkratzbaum. Also wenn ich, du sagst, ob ich das arme Tier entfernen soll.
Ja, super. Jetzt habe ich ja noch eine Chance. Das arme Tier mit einer Träne im Knopf.
Du sagst das.
Nein, natürlich sollst du das arme Tier nicht entfernen. Es ist also noch geht es, finde ich.
Okay.
Sag mal, ich habe dich gerade als Lukas Nimczek vorgestellt, weil dich eigentlich jeder so kennt, aber du heißt seit der Hochzeit mit deinem Mann Scott so gar nicht mehr.
Genau, ich heiße
nennst du dich so?
Ich heiße, das ist ein zauberhafter, ich heiße eigentlich Lukas Habermann, weil ich hänge jetzt persönlich gar nicht so an meinem Namen Nimczek, aber zu dem Zeitpunkt, als wir geheiratet haben, gab es schon echt so viele so Artikel über deine Freunde, wo der Name Nimczek drin stand, und ich habe halt meine ganzen Musicals unter dem Namen komponiert, dass ich den dann für die Öffentlichkeit behalten habe. Aber ich heiße eigentlich Lukas Habermann, gar nicht mehr Nimczek.
Wie ist das für deinen Mann? Eigentlich hast du seinen Namen angenommen, aber bist noch unter deinem alten Namen unterwegs.
Also dürfen wir jetzt keine große Mitleidsgeschichte draus drehen. Also er kann ja froh sein, dass ich seinen Namen angenommen habe, erstmal. Also man muss dazu sagen, wir kommen aus dem gleichen Ort, mein Mann und ich, und wir waren noch zusammen auf der Schule. Also wir haben zusammen Abi gemacht und haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich bin nach Hamburg gezogen, er ist in Berlin geblieben und haben uns dann so 5 Jahre nach dem Abi wiedergefunden und sind dann auch erst zusammengekommen. Aber wir haben eine gemeinsame Jugendzeit und so Schulzeit gemeinsam erlebt. Und seine Eltern, denen gehört eine Firma in dem Ort, wo wir herkommen. Die Habermann GmbH. Die machen so Autoaufbereitung und Lacke und so. Und deswegen in dem Ort, aus dem wir kommen, Schöneiche, liebe Grüße, bei Berlin, da ist die Habermann GmbH bekannt. Und deswegen war das für einen Habermann überhaupt keine Option, anders zu heißen. Und der Name Nimczek, der hat jetzt vorher nicht so viel mit Firmen gemacht. Deswegen konnte ich den leicht abgeben.
In Hamburg ist aber der Name Nimczek wahrscheinlich bekannter als die Firma Habermann.
Da war er aus Trademark.
Genau. Wie heißt der Ort da?
Schöneiche bei Berlin heißt der Ort. Das ist so Rand Berlin am Müggelsee und da sind wir beide aufgewachsen. Genau. Und in Berlin zur Schule gegangen und immer durch den Wald mit dem Fahrrad gefahren von Brandenburg über die Berliner Grenze. Das ist so Rand Brandenburg.
Aber da wart ihr, also es ist keine Sandkastenliebe oder sowas, ihr wart Freunde oder Schulkameraden oder sowas?
Na, also wir haben uns zum Ende der Schulzeit mal kurz ineinander verguckt, aber Scott hat ein bisschen länger gebraucht für diese ganze Outing-Geschichte als ich, deswegen war das nur so eine heimliche Aktion. Also wir haben uns dann erst Mitte 20 gefunden, ja. Nee, war keine richtige Schulliebe. Scott hatte immer Freundinnen in der Schule und ich war schon out and proud, und das hat dann, glaube ich, nicht so, also hat zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut gepasst.
Scott brauchte etwas, dass er damit rausgehen konnte.
Ja, aber dann auch richtig. Also er hat das dann, dann war es auch irgendwann klar. Genau.
Und bei dir, wie war das bei dir? Wann hast du dich geoutet? Schon sehr früh?
Mit 17, glaube ich, in der Schule. Ich war zu dem Zeitpunkt auch Schulsprecher, was sehr praktisch ist, weil da kann man ja so die ersten Zeiten Stunden gerne mal schwänzen. Ich weiß nicht, das ist ein kleiner Tipp. Also an alle, die gut reden können, werdet Schulsprecher, weil da kann man dann selber diese Sitzungen der Schulsprecher legen. Und das habe ich immer auf erste, zweite Stunde Mathe gelegt, sodass ich nicht so viel Mathe machen musste. Und dann habe ich mich auch geoutet in der Schule. Und das ging dann rum, war auch mal ein halbes Jahr ein bisschen doof, weil ich auch so der Erste da war in der Schule. War ja jetzt nicht heute, sondern war ja 2006. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Und dann war es aber gut.
Gab es so richtig Probleme oder?
Nö, es gab so Schulgetuschel und ein paar Lehrer, die jetzt nicht damit klargekommen sind und ein paar Jungs, die sich davor, also die damit ein Problem hatten und natürlich auch ein paar Lehrer, die sich jetzt so im Tonfall vergriffen haben, in welcher Umkleide sollst du dich denn jetzt umziehen und solche Geschichten habe ich schon noch gehört, aber ich würde jetzt, das wäre jetzt zu große Stilisierung, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Opfer von großer Ausgrenzung deswegen geworden, das bin ich nicht.
Das ist doch schön, aber solche Sprüche sind ja auch
hässlich, ja.
Mal völlig daneben.
Ja, klar. Ich glaube, dass die, selbst wenn sie nett gemeint sind oder im Übersprung gemeint sind, oft halt bei dem, den es betrifft, härter ankommen, als sie vielleicht gesendet werden. So ist ja heutzutage auch noch so, ne? Wenn auch falsche Rücksicht dafür sorgt, also zum Beispiel dieses, ne, ja, willst du dich jetzt bei den Jungs oder Mädchen umziehen? Das kann sogar so aus halber Überforderung gesagt sein, aber kommt natürlich bei dem, der sich gerade geoutet hat, nicht so super an, weil du outest dich ja nicht, weil du ein Mädchen sein willst, sondern du outest dich ja nur, weil du sagst, ich verlieb mich nicht in Mädchen. Und sich deswegen bei denen umziehen zu müssen, ist jetzt irgendwie nicht so die richtige Schlussfolgerung.
Ja, klar. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich gehe jetzt auch aufs Mädchenklo. Dein Mann, was macht der beruflich?
Der ist IT-Berater. Und mehr verstehe ich von dem Beruf auch nicht. Also, der...
Du könntest das nicht erklären. Doch, ich kann dir das in einem Satz erklären, was er macht.
Doch, ich kann dir das in einem Satz erklären. Der hilft großen Firmen, ihre Zahlen besser darzustellen. Also bei so großen Firmen gehen ja ganz viele Daten ein. Und diese ganzen Daten kann Scott so programmieren, dass der Chef der Firma am Ende auf den Knopf drückt und dass das alles so ausgespuckt wird, wie die das brauchen. Also die können dann ihre Messdaten ablesen und so. Und das programmiert der.
Wie oft musste er dir das erklären, bevor du das geschnallt hast?
Gar nicht so oft.
Nein?
Also das musste er unserer Mitbewohnerin Franzi viel öfter erklären, muss ich mal an der Stelle sagen. Nee, ich finde das auch interessant und ich höre mir auch ehrlich gesagt, weil ich ja so einen nicht stetigen Berufsalltag habe, ich höre mir diese ganzen Sachen auch gerne an, weil der hat ja wirklich so einen ganz klassischen Berufsalltag mit Teams und mit Kollegen, wo alles ordentlich ist, wo man sich um seine Mitarbeiter kümmert und nett zu denen ist und die fördert und die auch befördert und sowas. Das ist ja in unserer Kulturbranche alles nicht so. Deswegen ist es immer schön, in so einem normalen Berufsalltag, wo sich auch um die Menschen bemüht wird, mal reinzuschnuppern.
Das hört sich ein bisschen frustriert an, als wenn sich in deiner Branche nicht bemüht wird.
Ich sag mal so, die ganze Kulturszene hat ja nicht umsonst auch den Ruf, dass es oft schwer ist, an Projekte zu kommen, weil die Strukturen gar nicht so sind, wie andere Branchen arbeiten. Also in anderen Branchen ist ja in den letzten 10, 20 Jahren daran gearbeitet worden, das Miteinander zu verbessern. Das ist ja eine der größeren Errungenschaften, ne? Sich um Teams zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass Leute sich wohl aufgehoben fühlen, sich darum zu kümmern, dass Leute eine Stimme haben, darauf zu achten, wie Leute miteinander umgehen. Das sind ja alles so Sachen, die ganz groß als Überschriften über den großen Firmen heutzutage stehen. Und das ist halt in der Kulturbranche letztendlich nie passiert bisher, ne? Also Theater, Musicalhäuser, diese ganzen Strukturen, das sind ja immer noch die alten, 1000 Jahre alten Strukturen von vorvorgestern. Also Theater werden immer noch von einem Intendanten geführt, also gerade die staatlichen Theater, der dann sein ganzes Team austauschen kann, sein Team mitbringt, gottgleich Entscheidungen trifft. Und das zieht sich, und dann zieht sich auch so eine Art, ja, ich finde Unprofessionalität ganz oft durch den Kulturbetrieb, der anstrengend ist. Also das ist, geht mir so. Ist jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht pessimistisch, weil ich habe mir gute Kollegen gesucht und auch für mich immer Projekte gesucht, nur mit Leuten, die, wo mich das nicht zu sehr anstrengt. Aber wenn man so auf die gesamte Kulturlandschaft kommt, dann ist das schon immer noch sehr, sehr so wie vor 20 Jahren. Mhm. Dann wundern sich halt immer auch alle, wenn sowas rauskommt, wie, oh was, Dieter Wedel hat sich schlecht benommen. Und jeder in der Theaterbranche ist so, ja, weil guck mal dahin. Also genau.
Ja, und man würde ja denken, ach, Künstler und das ist alles so frei und so Freigeister. Und dann ist es doch sehr strukturiert, ne?
Naja, Theater hat eine super klare Hierarchie. Es ist super unstrukturiert. Also keiner weiß, was links und rechts passiert. Und es gibt auch gar keine richtigen Abläufe oft. Aber es ist total hierarchisch. Also das ist auch teilweise gut, weil es muss ja irgendjemand seine künstlerische Vision umsetzen. Aber es ist immer noch so, der Regisseur oder die Regisseurin haben das Sagen. Und darunter ordnet sich alles. Und es würde auch nie den Punkt geben, an vielen Theatern, dass jetzt noch jemand reingrätscht oder sagt, ah, da müssen wir aber aufpassen, sondern der Regisseur und die Regisseurin setzt die Vision um. Und das ist auch zu Teilen gut, aber zu Teilen eben auch so, dass sich Leute aus anderen Branchen wundern. Mhm. Und viele Theater, also ich bin ja nur jemand, der sehr auch so medienaffin ist, also der gut mit Computern kann. Ich kann Videos schneiden und ich kommuniziere gerne sehr digital. Und da ist auch in Theatern, Alter, da ist so Nachholbedarf immer noch. Da bist du teilweise, wunderst du dich, dass dir Intendanten keine E-Mail schreiben können, sich nicht, also dass die das gar nicht lesen, gar nicht richtig, dass da gesagt wird, ich habe gar kein Handy und so. Also das sind schon teilweise lustige Strukturen, in denen man sich da bewegt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe bisher wirklich Glück gehabt. Also ich rede auch eher von viel von öffentlichen Häusern, so wo das so ist. Ich habe ja das Glück gehabt, jahrelang am Schmidt zu arbeiten. Das ist ja nur ein privates Unternehmen. Und da läuft das halt schon auch anders. Ne? Die sind da ein bisschen zackiger und auch daran orientiert, dass das Projekt am Ende gut wird. Zum Beispiel. Ja.
Lass uns erstmal. Ja. So, ich will jetzt aber mal.
Lange Mann. Geredet schon wieder.
ja, so, das ist Sinn dieses Podcasts, dass du
ich lange. Ich höre jetzt auch redest. Auf, ernst zu reden.
Nein, das darfst du sehr gerne. Aber lass uns mal zu deiner Freunde kommen.
Ja.
10 Jahre habt ihr jetzt auf dem Buckel, ne?
Ja, puh.
Ihr seid schon ganz schön alte Freunde.
Ja, wir sind jetzt so alt wie die Kinder, die uns hören. Ungefähr. Ja. Also, die sind so 8 bis 10, der Kern, und eigentlich sind sie so 6 bis 12. Genau, aber so der harte Kern, sie sind so 8 bis 10.
Mhm. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen, weil du hast ja gar keine Kinder, Lieder zu machen für Kinder und ja auch Eltern?
Das ist tatsächlich passiert. Ich habe mit unserem DJ Pauli schon so ein bisschen Musik gemacht, unerfolgreiche Remixe. Und der Flo, unser dritter Bandkollege, der hat damals in der Kita gearbeitet. Der ist ja der ehemalige Schlagzeuger von Echt, hatte also schon eine riesen Musikkarriere hinter sich, hat damals in der Kita gearbeitet. Und wir haben uns durch Zufall zu dritt bei unserem DJ Pauli getroffen. Ich kannte Flo noch nicht. Und der hat gesagt, oh, ich arbeite in der Kita, ich würde da gerne mal was Kleines aufnehmen. Lukas, du kannst auch Klavier spielen, so ein bisschen war das. Und wir haben tatsächlich bei einem unserer ersten Treffen unseren ersten Song Schokolade aufgenommen. In einer so 3-4-stündigen Session. Und haben dann gemerkt, ach, das ist irgendwie lustig.
Schokolade war das erste
was wir zusammen gemacht haben.
Schokolade ohne uns ist zu ja kennen. Das, was.
Der Hit.
Das ist ja der Superhit.
Das Nordisch by Nature.
Genau.
Genau. Den haben wir in einem unserer ersten gemeinsamen Treffen haben wir den aufgenommen und haben dann gemerkt, das bringt irgendwie Spaß, weil es ist unbelastet. Wir gehen gerade nicht auf Coolness oder der Beat muss so, sondern wir machen jetzt irgendwie einfach was wir lustig finden. Und haben dann so 3-4 Songs aufgenommen. Und dachten dann, ach, es fühlt sich irgendwie so an wie eine Band sein. Und dann sind wir hier in Hamburg, haben wir so Kleinstauftritte gespielt. Unseren ersten Auftritt bei der Altonale. in so einem Möbelladen, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, hinten, die hatten bei der Altonale ihren Hof so ein bisschen mit Biergarten ausgebaut und da haben wir damals noch mit Zipfelmützen auf dem Kopf, dachten wir, macht sich gut für Kindermusik, hat sich dann später als falsch herausgestellt.
Total witzig.
Mega cool. sind wir im Hinterhof aufgetreten und das gab dann da schon ein Echo, weil wir zu dem Zeitpunkt schon ein Video für Schokolade hatten und wir haben gemerkt, ach krass, okay, da kommen jetzt Leute hin. Und dann haben wir unsere ersten 4 Songs über den Kontakt zu seinem Sohn an Rolf Zukowski geschickt. Rolf Zukowski hat einen Sohn, Ali Zukowski heißt er.
Der Sohn von Rolf Zukowski.
War super schlecht formuliert, ne? Also,
nee, hatten, ich brauche vielleicht nur einfach ein bisschen lang. Es ist total okay.
Die Hörer hatten es schon verstanden.
Ja, genau. Die sind also, längst weiter. Ja, ja, geht also, einfach.
Wir kannten Rolf Zukowskis Sohn und der hat uns einen Kontakt zu seinem Vater gemacht. Rolf Zukowskis Sohn, muss man wissen, ist ein ganz toller Musikautor und Komponist. Also der komponiert ganz, ganz viel. Hat zum Beispiel für Conchita Wurst Rise Like a Phoenix komponiert. Wissen viele nicht.
Nee.
Ja, aber damit hat sie den Eurovision Song Contest gewonnen später. Und Rolf macht ja nur Kindermusik und wir haben über seinen Sohn ihm unsere Sachen geschickt. Und haben gedacht, na, vielleicht kommt er ja mal was zurück. Und dann hat er uns tatsächlich auf die Mailbox gesprochen und gesagt, das findet er total cool, was wir machen. Wir sollen mal vorbeikommen. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Und dann hat er uns zu einem großen Label vermittelt. Das ist die Geschichte. Wirklich. Also ist das passiert. Nach 4
Universal
oder 5,
war das.
War zu dem Zeitpunkt Universal, genau. Mhm. Und da saß dann auch gleich jemand von Universal und die haben uns dann ein Angebot gemacht. Und dann haben wir unsere ersten 5 Alben, genau, bei Universal veröffentlicht. Am Anfang mit so einem wachsenden, aber kleinen Erfolg und dann halt immer größer werdend. Aber man muss dazu sagen, wir haben halt die ersten 4 Jahre wirklich jedes Stadtfest, jede Palettenbühne, jede Gießkanne, alles gespielt.
Was so 4 ging. Jahre habt ihr gebraucht, so um so groß zu werden.
Ja, im 5. Jahr war das dann ein Hauptberuf. Genau. Es war vorher dann schon, wurde schon langsam so, dass wir gemerkt haben, ach krass, das ist irgendwie was. Weil wir hatten in den ersten Jahren wahnsinnig die Kommunikationsarbeit zu leisten. Weil die Leute überhaupt nicht verstanden haben, ist das jetzt ironische Musik für Kinder? Oder ist es für Erwachsene, die sich an ihre Kindheit erinnern sollen? Was soll das hier überhaupt? Und es haben auch viele Kollegen aus dem Musikbusiness gesagt, sag mal, was ist denn das, was ihr da macht? Und das musste sich dann erst so eine Fanbase erarbeiten, damit das genug Leute verstehen.
Aber war das so, ihr seid da ein bisschen reingestolpert, Musik für Kinder, aber war das so, dass du jetzt im Nachhinein sagst, für Teenies und für Erwachsene Musik, das ist gar nichts für dich?
Naja, ich schreibe ja für erwachsene Musicals, also ich mache ja Musik für Erwachsene, aber ich würde jetzt niemals probieren, Deine Freunde als Erwachsenenprojekt rauszubringen. Also Deine Freunde ist ein Kinderprojekt und es wird auch nie ein Teenie-Projekt sein, sondern es wird immer Familienmusik sein. Und wir wollen da auch nicht weg, weil ganz ehrlich, wir sitzen da relativ allein auf weiter Flur mit genau dem, was wir machen. Wir haben eine Themenvielfalt, die haben andere Bands überhaupt nicht, weil wir müssen uns nicht das 50.000. Lied über Herzschmerz rausquälen. Ich meine, wie viele Lieder kann man darüber machen? So, ich finde ja auch manche schön, aber es gibt tausende Lieder über Liebe und Herzschmerz, aber es gibt halt wenig Lieder über die Fontanelle.
Ja, sehr wenig.
Ja, und deswegen, und wir haben eins gemacht. deswegen ist das ein total, also für uns mega bereicherndes Ding, weil wir wirklich genau das machen können, was wir wollen. Uns redet keiner rein, weil Leute von außen gar nicht so richtig verstehen, wo wir unsere Themen hernehmen. Unsere Fanbase blickt es aber total. Und wir sind wie so ein kleines, ja, mittelständisches Unternehmen, was sein Produkt selber macht. Also wir haben ein Büro in Eimsbüttel. Oben sitzt unser Management. Die machen quasi alles, was sich verwaltet. Wir haben unser eigenes Merchandise, was da verschickt wird. Und unten haben wir ein Studio, wo wir wirklich vom ersten Ton bis zum letzten Mix die CDs produzieren. Dann beauftragen wir einen Grafiker aus der Schanze. Der macht uns das Cover. Und dann bringen wir unsere CDs inzwischen als eigenes Label selber raus. Buchen uns selber eine Tour mit einer Agentur zusammen. Und das war's. Also wir haben das so komplett unter uns. Und uns probiert jetzt keiner aus dem Pop-Business zu sagen, wie muss der Radio-Hit laufen, macht mal sowas. Sondern das funktioniert fernab vom Mainstream und ist trotzdem groß. Und das ist halt voll, voll das Geschenk. Also weil wir, uns ist es total egal, ob unser Song im Radio läuft. Komplett Wurst.
Ja?
Das ist herrlich. Ja, natürlich.
Aber wenn er dann läuft?
Ist es schön, das machen auch Sender. Also es gibt auch Radiosender, die uns spielen. Es gibt ja auch einen richtigen Kinderradiosender, Radio Teddy, die spielen uns auch wirklich rauf und runter. Aber so Erwachsenenradio, warum sollen wir da stattfinden?
Radio Teddy?
Ja, ist eine nur Kinderradiosender.
Ich kenne nur Togo Radio, ist doch auch nur Kinder, oder?
Kann sein, ja, weiß ich Togo nicht genau.
Radio,
weiß ich nicht
da, genau. Lauft ihr in jedem Fall auch.
Oh, danke, das ja, wusste ich nicht.
Na klar, natürlich
aber,
lauft ihr
genau, da. Genau, aber wir sind halt nicht hitabhängig, ne? Es gibt ja dann auch immer in der Musik so Bewegungen. Jetzt klingt alles gerade zum Beispiel so nach Trap. Davor gab es so eine Bewegung, dass alles geautotuned klang, was ja jetzt keine schlechten Styles sind, aber wir müssen uns an diesen Styles halt überhaupt nicht orientieren. Wir können auf einem Album einen Europop-Song haben, dann eine traurige Ballade, dann einen Trap-Hit, dann irgendeinen Disco-Song. Also wir können es irgendwie machen, wie wir wollen und spielen halt inzwischen riesige Touren damit und müssen uns aber überhaupt nicht mit dem Mainstream und dem Trend auseinandersetzen. Und unsere Musik wächst halt auch mit den Jahren mit. Also unser erstes Album wird halt immer noch gekauft. Also das ist kein altes Produkt, weil die Leute uns, wenn die uns entdecken, kaufen die dann, jetzt ist die Katze, also für alle, die es nicht sehen, die Katze ist jetzt auf Wiebke gesprungen. Darf ich deinen Namen? Deinen Namen darf man aber sagen.
Der ist ja okay. Nun nicht unbekannt. Nein, genau, also er ist nicht wirklich bekannt, aber er ist raus.
Okay, es ist wirklich der perfekte Job für einen Musiker, den wir haben. Also ich kann es nicht anders sagen, weil wir halt auch wirklich alles selber entscheiden. Also was wir anhaben, was wir auf der Bühne machen, wie das Licht ist, wie die Show gemacht ist, das geht alles von uns aus. Und es ist halt schon sehr lange jetzt. Guck mal, also guck dir meine Musikkarriere an, die das schafft, 10 Jahre zu bestehen und zu wachsen. Das ist ein totales Geschenk. Und ich bin mir da auch nicht sicher, ob das ohne den Kinderkosmos so leicht wäre. Glaube ich nämlich nicht.
Ich habe euch mal gesehen, aus Versehen, muss ich sagen. Das war so nicht geplant, da kannte ich euch nämlich auch noch gar nicht. Beim Summer's Tale Festival. Da wollte ich eigentlich.
Das ist aber 100.000 Jahre her.
Weiß ich nicht, so 7 Jahre oder so, irgendwas, 6, 7, ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich zu Patti Smith und wollte
nur, geguckt,
ja, wollte nur an der Waldbühne was essen und da wart ihr auf der Bühne und es war unfassbar, wie die Eltern auch, also die Kinder sowieso und die Eltern abgegangen sind.
Das war eins unserer ersten größeren Festivals tatsächlich, das Summer's Tale. Da waren wir auch mega aufgeregt, weil Festival heißt ja immer, es sind auch Leute da, die dich nicht kennen. Beim Stadtfest ist es immer so ein bisschen egal, weil da laufen halt Leute mit ihrem Fischbrötchen lang, dann gibt's einen Besoffenen vor der Bühne, also die holt man sich dann schon so. Aber beim Festival, da weißt du, okay, es sind musikinteressierte Menschen und die muss ich jetzt binden und ich muss irgendwie den Spagat machen, zu erklären, ich bin ein Kinderprodukt, aber ihr könnt uns trotzdem zuhören, hört mal auf unsere Texte und wir meinen das hier ernst. Und das war auf dem Summer's Tale, war das für uns so ein riesen Aha-Erlebnis. Da haben wir so gemerkt, ach krass, wir sind gar nicht so das Ikea-Smarland, wo man das Kind abgibt, sondern wir sind vielleicht sogar eine Kommunikation für die ganze Familie. Und das war ehrlich gesagt einer der Wendepunkte, nachdem wir entschieden haben, auch mal Songs für Eltern mit auf die CD zu nehmen und das alles viel mehr als Familiengeschichte zu machen, als jetzt als reine Kinder-Kindergeschichte. Das war auf dem Summer's Tale tatsächlich.
Ja, die Eltern waren außer Rand und Band. Voll. Die haben da eure Texte mitgebrüllt. Ja. Und ich dachte so, um Gottes Willen, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Ja, so ein bisschen war schon, meine Güte, wieso können die Eltern die ganzen Texte? Also das fand ich schon.
Aber ich habe das auch tatsächlich, das ist eins meiner großen Aha-Erlebnisse während deine Freunde war so die Erkenntnis, ich glaube, dass es für Eltern oft echt ein beschissenes Gefühl ist, sobald sie Kinder haben, nur noch als Eltern von gesehen zu werden. Weil du bist ja ein Mensch und du bist auf Partys gegangen, du hast coole Sachen gemacht in deinem Leben und dann kriegst du ein Kind und in der Außenwahrnehmung und auch wie die Werbung dich behandelt oder sowas, bist du plötzlich nur noch die Mama oder der Papa von. So. Und wir haben gemerkt, dass das bei uns total gut funktioniert, wenn wir anerkennen, dass Familien zum Beispiel miteinander auch einen krassen Humor haben, also der auch oft unterschätzt wird. Also ich finde es total krass, wie ironisch und sarkastisch manche Familien mit ihren Kindern reden und was man da so für Insider-Gags mitkriegt, auch so, wenn wir Autogrammstunden geben und wie ironisch wir auch mit Kindern reden können inzwischen und wie die uns verstehen. Und wenn man das schafft anzuerkennen, auch Eltern sind cool, das sind trotzdem noch normale Menschen, so, die auch gestresst, ja, aber es wird doch ganz oft nicht so wiedergegeben. Und das ist auch genau dieses so, es gibt halt auch Kindermusik, die sich dann so anbiedert mit, Zimmer aufräumen ist voll uncool oder wir sind gegen die Eltern. Das ist halt das, was wir auch gerade nicht machen wollen, sondern wir wollen anerkennen, dass alle mal neurotisch sind und dass irgendwie alle mal gestresst sind und dass daraus sich halt ein wahnsinniger Humor ergibt. Und das ist irgendwie eine Art von Humor, die man, wenn man jetzt selber auch Theater schreibt oder sowas, das sind gar nicht so Gags, die man jetzt so erklären kann, sondern die muss man irgendwie fühlen, wenn man Eltern und Kinder zusammen sieht. Und ich bin immer wieder überrascht, dass wir inzwischen einen Tonfall mit 7-Jährigen haben können, den uns Leute nicht zugetraut hätten vorher. So, also so, wenn wir eine Autogrammstunde haben und es kommt ein Kind zu mir und ich sehe das am Blick des Kindes und das Kind fragt mich, kann ich ein Autogramm haben? Ich sage, nee, du heute nicht, leider. Ich weiß, in 99% der Fälle, das Kind checkt den Humor dahinter. Und es ist auch so. Und das sind Sachen, die haben uns vorher alle gesagt, kannst du nicht machen. Den Gag kannst du nicht machen. Die Anspielung versteht keiner. Und am Ende des Tages, wenn die Kinder die Anspielung nicht verstehen, fragen sie halt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Und Eltern kommen halt darüber ins Reden mit ihren Kindern. Ah, habe ich damals gehört. Das ist, weil, hier, ich spiele mal den alten Track vor, aus dem sie zitieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Zauber, den wir uns geschaffen haben, dass es so einen Dialog gibt. Klingt jetzt überhöht, aber ist, glaube ich, genau das.
Ja, ich glaube, ja. Den habt ihr ja nicht nur ihr geschaffen. Es gibt einen Dialog einfach mit Kindern. Es gab eine ganze Zeit, da gab es gar keinen Dialog mit Kindern. Kinder hatten einfach das zu tun, was Erwachsene sagen. Und deswegen wurde Ironie und all das überhaupt nicht ausgespielt gegenüber Kindern. Ja, also ich glaube, hat sich grundlegend verändert.
Voll.
Ja.
Und es muss aber manchmal noch anerkannt werden, ne? Also so, dass es so ein... Es werden halt immer noch ganz oft so Abziehbilder, also so weitergegeben, was eine Mutter ist und was ein Vater ist und so. Und auch, ich finde auch, dass oft da die sozialen Medien jetzt nicht helfen, ne? Wenn Mütter nur diese Makramee-Knüpfenden ein bisschen, oh, heute bin ich mal überfordert, Leute sind, so, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Bild, was wirklich abbildet, wie es in Familien und untereinander zugeht, wie vielschichtig das alles ist. Und wir probieren da halt immer weiter so reinzuschnüffeln. Glücklicherweise hat Flo ja 2 Kinder, deswegen können wir da auch ein bisschen schöpfen. Aber eigentlich sind das meiste sind tatsächlich Erinnerungen. Also wir haben jetzt, glaube ich, keine Lücke, weil jetzt Pauli und ich noch keine Kinder haben.
Das sind Kindheitserinnerungen, die ihr dann da in die Texte mit einfließen lasst.
Ja.
Aber ist ja auch schon ein paar Tage her bei euch.
Ist schon ein paar Tage her, aber vieles hat sich halt nicht geändert, ne? Also fang mich doch, du Eierloch, ruft immer noch jeder auf dem Schulhof. Und Streitsituationen mit knallenden Türen sind auch Probleme in jeder Familie, die Türen hat. Also Schiebetüren sind da doof, aber normale Türen knallen halt auch heute noch zu. Und die sind halt auch vor 20 Jahren schon zugeknallt. Und inzwischen sind wir aber auch übergegangen zu eben so verrückteren Themen, weil wir einfach inzwischen denken, so, es ist gar nicht mehr so wichtig, dass das jetzt das pädagogisch wertvolle Thema ist oder das Familienthema, sondern wir wollen halt Themen haben, die wir lustig finden und die uns Spaß machen. Deswegen gibt es auch solche Songs wie Fontanelle.
Hast du irgendeinen Song, den du nicht mehr hören kannst?
Ja, habe ich. Der heißt Schatz, ich unterhalte mich grad. Da gibt es auch ein Video zu, ist eigentlich ein guter Deine-Freunde-Song, aber den habe ich einmal zu oft gesungen. Den will ich immer nicht live spielen, aber ich glaube, wir werden ihn auf der nächsten Tour wieder live spielen, weil den immer alle hören wollen, aber auf den habe ich immer keinen Bock.
Aber dann wirst du überstimmt, ja?
Ja, da werde ich überstimmt.
Tja,
wir sind auch keine Band, die dann so, jetzt weiß ich schon 10 Jahre auftritt, dann so die gniddelige Jazz-Version von Schokolade spielt, die keiner hören will, sondern wir wissen schon, was unsere Leute hören wollen und wir wollen ja auch, wir wollen schon abliefern, so.
Also Schokolade geht noch.
Schokolade wird immer gehen, ist unser Nordisch. Also das werden wir immer spielen und das wird auch für immer Spaß bringen, weil das war ja auch unser Schlüssel zu dem, was wir da jetzt machen. Also wenn wir den Song irgendwann nervig finden würden, dann würden wir uns irgendwie selbst belügen, dann können wir uns auch trennen.
Oh je, also aufgepasst, wenn sie nicht mehr Schokolade spielen, dann ist kurz vor Trennung.
Es gibt keine Tic-Tac-Toe-Tendenzen.
War das für dich schon früher so, dass du irgendwie den Hang dazu hattest, dass du etwas, wie soll ich das sagen, also dass du etwas nach außen zeigen willst, dass du bekannt sein möchtest oder so? Hattest du da einen Hang zu? Oder kam das wirklich so
knallauf? Doch, hatte ich einen Hang zu, aber das hat sich in der mit der Zeit jetzt irgendwie verändert. Also ich glaube, ich hätte früher als Jugendlicher oder so, habe ich mir, glaube ich, gewünscht, berühmt zu sein. Und dann habe ich Schritte eingeleitet, um irgendwie im Fernsehen zu sein oder Castings gemacht oder was man halt auch immer so macht. Habe aber gemerkt, dass mir jetzt zum Beispiel die Arbeit jetzt so als Moderator von irgendwas gar nicht so viel Spaß macht. Also so, ich habe ja mal Tigerentenclub gemacht und sowas und habe da aber so ein bisschen gemerkt, es geht für mich schon um das, was ich mache und nicht nur um den Effekt. Also so, das hat sich in meiner Wahrnehmung in den letzten 10 Jahren einfach wahnsinnig verschoben. So, ich mache gerne Projekte, weil ich eben gerne Musik mache, weil ich mir gerne Sachen ausdenke und ich will gerne Sachen machen, die es noch nicht gibt, also die noch nicht vorher da waren. Ich würde jetzt nicht so gerne das Mittagsmagazin irgendwie moderieren, damit ich auf der Straße angequatscht werde. Und das hat sich, glaube ich, geändert. Hättest du mich das vor 6 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, alles, was mit Medien zu tun hat, let me do it. So. Und inzwischen ist es die Frage, wie ist der Alltag wirklich? Also mache ich jeden Tag Kunst und gefällt mir das, was ich mache? Weil am Ende des Tages, wenn du halt eine Sendung moderierst oder so, beim Tigerentenclub ist das ja auch so, hast du auch Vorbereitungen, musst da hinfahren, bist den ganzen Tag da und fragst dich dann schon am Ende des Tages, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? Und gerade beim Tigerentenclub war das halt so ein Format, ist immer gleich. Immer
die gleiche Sendung. Vorgegeben, ne? Alles.
Du sagst immer die gleichen Sätze, du moderierst immer die gleichen Spiele an und für den Preis, dass dann vielleicht jemand auf der Straße sagt, moderierst du nicht den Tigerentenclub, war das jetzt für mich nicht inhaltlich stark genug, würde ich sagen. Mhm. Und bei Deine Freunde habe ich das Gefühl, wir haben was gemacht, was es noch nicht gab und wo ich wirklich was hinterlassen kann und wo wir wirklich was irgendwie Neues tun. Und so gehe ich halt natürlich auch ran, wenn ich ein Theaterstück mache. Deswegen interessiert es mich jetzt auch nicht als Regisseur, My Fair Lady zu inszenieren, was jedes Jahr 40.000 Mal inszeniert wird, sondern mich interessiert es, ein neues Stück zu schreiben und es auf die Bühne zu bringen. Und so treffe ich auch inzwischen meine Karriereentscheidung, ob ich was Neues machen kann und nicht, wie groß das ist, was ich mache. So.
Genau. Ist es denn so, dass du auf der Straße erkannt wirst?
Vor Grundschulen?
Vor Grundschulen. Also hältst du dich nicht so häufig vor Grundschulen auf.
Doch, unser Büro ist gegenüber von der Grundschule. Da ist es relativ krass tatsächlich. Aber nö, ich habe, es ist das Beste aus allen Welten, ne? Also ich habe, nicht oft. Auf St. Pauli nie. Also mal, wenn Eltern mit Kindern halt irgendwo sind und wenn ich mit meinen beiden Bandkollegen zusammen irgendwo bin, dann eigentlich sehr, sehr oft. Weil die Leute stellen diese Connection oft als Dreier-Connection her. Also so, ach, das sind doch die. Mhm. So, aber sonst ist es sehr angenehm. Und wenn, dann ist es wahnsinnig nett und wahnsinnig höflich und zurückhaltend. Wir haben ja keine Teenie-Fans, also da schreit ja keiner.
Nein, flippen die das nicht
sind,
so
nee,
aus.
Die sind eher die schüchtern Kleinen. Und verstecken sich hinter ihren Eltern und schicken die Eltern vor. Oder die Eltern gehen vor und den Kindern ist es unfassbar peinlich.
Wir sitzen hier in eurer Wohnung. Scott, ja. Du, Franzi, ja. Das Dreiergespann über den Dächern von St. Pauli, traumhafte Wohnung. Wie kam das dazu, dass ihr hier zu dritt so eine Dreiergemeinschaft aufgemacht habt?
Ja, ich wohne mit Franzi schon seit 11 Jahren zusammen. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Arbeit am Schmidt-Theater. Franzi war da Schauspielerin und ich habe im Schmidt-Theater, während Deine Freunde startete, 4 Jahre das Büro der Intendanz geleitet. Also war Assistenz der Geschäftsleitung von Corny Littmann und Norbert Aust zu dem Zeitpunkt. Und Franzi war Schauspielerin und wir haben uns dort kennengelernt. Und ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt und habe eine neue Wohnung bezogen in der Hopfenstraße und da war halt noch ein Zimmer frei. Und ich habe Franzi ein paar Tage vorher erst so richtig kennengelernt, weil wir festgestellt haben, wir gucken wahnsinnig gern sehr, sehr brutale Horrorfilme. Und ich habe gesagt, Mensch, komm doch mal zu mir und wir begeben uns mal auf die Suche nach dem schlimmsten aller Horrorfilme und gucken jetzt alle, bis wir den schlimmsten gefunden haben, den wir auch nicht nochmal gucken wollen, weil er so schrecklich ist. Und das haben wir dann gemacht, haben das angefangen und dann habe ich irgendwann mal, während wir den
Horrorfilm... Welcher ist es denn?
Der ist wirklich, ich kann den nicht empfehlen, ne? Also der ist Martyrs, heißt der. Das ist ein französischer Horrorfilm. Wir haben uns dann wirklich da reingedickt und das ist jetzt keine Empfehlung für Leute, die Kinder haben oder Leute, die Familienbande haben oder Leute, die sich irgendwann mal wieder gut fühlen wollen, der ist wirklich schlimm. Martyrs, das war das Ende der Fahnenstange. Auf jeden Fall habe ich dann Franzi irgendwann gesagt, hier ist ein Zimmer frei und sie hat gesagt, ach Mensch, da ziehe ich ein. Die hatte damals auch in der WG gewohnt und wollte aber mal umziehen und das Zimmer war schön und dann ist sie eingezogen und das war jetzt vor 11 Jahren. Und ich bin dann irgendwann mit Scott zusammengekommen und er hat seinen Master geschrieben und ist zu uns nach Hamburg gekommen und die Wohnung war ein bisschen klein und dann wollten Scott und ich als Paar eigentlich uns zu zweit was suchen, aber wir haben festgestellt, dass wir irgendwie zu dritt gut können, dass das irgendwie gut funktioniert, viele Freunde treffen sich bei uns, wir gehen uns nicht auf den Senkel, wir sind jetzt alle drei auch so easy, dass wir jetzt keine Kühlschrankteilung oder so einen Quatsch haben, sondern wir sind ja alle berufstätig und das geht dann schon. Und dann haben wir halt zu dritt eine Wohnung gesucht und haben diese wunderschöne große Wohnung gefunden. Hier auf St. Pauli, genau. so kam das. Und Franzi und ich haben dann im Schmidt irgendwann auch angefangen, miteinander zu schreiben, weil Franzi eben nicht nur das Talent hat, auf der Bühne zu stehen, sondern eben auch Bücher und Texte zu schreiben. Und ich habe halt nebenbei Musik gemacht. Und irgendwann hat uns das Schmidt-Theater dann auch erlaubt, mal eigene Stoffe im Schmidt auf die Bühne zu bringen. Und so ist das eigentlich gekommen. Und Franzi und ich schreiben jetzt noch weiter fleißig Musicals. Nicht mehr am Schmidt, aber ja, genau, sind noch weiter fleißig dabei.
Als wir Franzi aufgenommen haben, also wurde sehr deutlich, dass das viel mehr ist als nur eine Wohngemeinschaft.
Habe ich jetzt
hier.
Nein,
absolut nicht. Aber da hat sie gesagt irgendwie, ja, sie wohnt hier mit ihren beiden schwulen Papis.
Ja, also wir sind, Scott und ich passen immer, also Scott und ich, wir kümmern uns um vieles, aber Franzi ehrlich gesagt auch. Also wir haben eine gute Arbeitsteilung hier. Scott ist sehr ordentlich und hat sehr, sehr viele Regeln. So, also der passt hier auf die Pflanzen auf und wie man was macht und dass man irgendwelche Messer nicht auf irgendwelchen Oberflächen benutzt, weil die sonst stumpf werden und sowas. Also das ist alles Scotts Aufgabe. Ich würde mich so als der Emotionale, Franzi macht alles, was so Wäsche ist. Also Franzi hat viel mit unserer Wäsche zu tun.
Also Franzi wäscht euch auch eure Wäsche?
Naja, nee, das machen wir schon alle untereinander, aber wir trennen das nicht. Also es gibt diese Trennung nicht. Und wir sind tatsächlich auch eine WG, die so gut wie alles zusammen macht. Also wir essen zusammen, wir gucken eigentlich jeden Film, den wir gucken, zusammen. Und wir haben auch einen gemeinsamen Freundeskreis und fahren auch zusammen in Urlaub.
Also eigentlich ist sie schon euer Kind?
Eigentlich ist sie schon unser Kind, ja.
Ja, gut.
Ja, ja, ist sie. Nee, aber das, also tatsächlich ist das irgendwie, das ergänzt sich gut. Also wir wissen auch, wann wir uns in Ruhe lassen müssen. Wir haben ja nur auch ein paar Zimmer, die man auch mal zumachen kann. Aber das ist gar nicht so nötig. Und Franzi hat ja einen Freund in Berlin, also die ist auch öfter mal da. Und Scott und ich kommen ja aus Berlin, das heißt, wir sind auch relativ oft da. Und deswegen ist das, funktioniert gut. Und wir würden es auch irgendwie nicht ändern wollen, weil das hält alles hier sehr so frisch. Und dadurch kommt man auch nicht so an dieses, man kapselt sich als Paar so ab. Macht nur noch Sachen zu zweit, sondern das ist halt hier dadurch so ein offener Raum, wo sich irgendwie alle treffen können. Klingt jetzt sehr kommunenhaft, ist es aber halt, also ist es überhaupt nicht. Nee, weil das stellt man sich jetzt
ein bisschen vielleicht.
Man stellt sich das jetzt so vor, als ob hier so alles so Chapati-mäßig eingerichtet ist und hier so Wasserpfeifen stehen, aber du kannst ja mal sagen, du bist nicht
nein,
so hier, ne?
Nein, also, es ist so nicht. Nein, es fällt nicht auf. Auf den ersten Blick fällt es nicht auf. Aber ich habe jetzt nicht
in die Schränke geguckt. Normalerweise sind wir halt alle nackt, aber ich habe mir heute für dich was angezogen.
Das ist total nett, danke. Aber das hatte ich dir auch vorher geschrieben, ne?
Ja, das hattest du.
Dass ihr euch bitte vorher anziehen
so,
sollt,
dann sag ich
bevor
das jetzt,
wir hier sind.
Dann sage ich das jetzt, weil als wir uns bei Bibi und Tina kennengelernt haben, hat Wiebke sich vorgestellt mit: Hey, ich war schon mal in deinem Schlafzimmer.
Ja, so ungefähr. Also ganz so war es nicht, oder?
Das ist ein bisschen so. Genau, weil du halt Franzi hier schon mal interviewt hast. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht so diametral entgegengesetzte Sachen zu ihr.
Nein, ich glaube, ach, das weiß doch auch kein Mensch mehr. Ist anderthalb Jahre her. Aber man könnte es nachhören.
Das könnte man jetzt nachhören. Das ist jetzt, ja. Es ist so Cross-Promo, Folge 35 mit Franzi.
Genau, genau. Aber wenn ihr hier zu dritt lebt, dann könnt ihr ja nie mal, du und dein Mann, so richtig herzhaft ohne Beobachtung streiten. Das geht ja gar nicht. Da ist ja Franzi immer mit eingebunden.
Nee, die geht dann in ihr Zimmer.
Ah, die schlichtet nicht oder so, die geht dann einfach.
Nee, also das könnte sie auch gar nicht, weil dann müsste sie sich ja auf die Seite von einem von uns schlagen. Wenn wir uns streiten, dann geht Franzi in ihr Zimmer. So einfach. Aber du, also ich streite mich ja vielleicht auch mal mit Franzi. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Wirklich?
Kann ja auch passieren. also tatsächlich streiten wir uns nicht so oft. Wir haben uns am Anfang unserer Beziehung, habe ich mich mit meinem Mann öfter gestritten, seit wir verheiratet sind eigentlich gar nicht mehr. Die Ehe hat es gerichtet für uns.
Oh je, Mine. Das macht mir aber auch Angst.
Nee, also nicht mehr doll und nicht mehr elementar. Am Anfang von der Beziehung ist das ja manchmal so, dass man dann noch so elementare Dinge ausdiskutieren muss. Und das ist irgendwie nicht mehr so. Und deswegen funktioniert das gut. Und sie hat ja auch einen Freund, mit dem kann sie sich ja auch manchmal streiten. Also man muss das, glaube ich, auch abkönnen, dass es manchmal ein bisschen schlechte Stimmung gibt oder falsche Erwartungen oder sowas.
Aber es ist doch praktisch, dass der in Berlin ist. Dann kriegt ihr das nicht mit.
Nee,
das können die dann in Berlin
machen. Nee, das kriegen wir tatsächlich niemals mit. Das gibt es nicht.
War das eine bewusste Entscheidung, irgendwie auf dem Kiez zu leben? Oder war das einfach, weil ihr diese Wohnung hier gefunden habt? Also vorher Hopfenstraße ist ja nun auch Kiez.
Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich aus Berlin nach Hamburg gezogen bin und sich St. Pauli für mich am meisten nach Berlin angefühlt hat. Also ich wollte immer hier wohnen und ich habe halt immer auch hier gearbeitet. Das hat sich jetzt ein bisschen verflüchtigt inzwischen, aber ich habe halt meinen ersten Job am Krimi-Theater gehabt.
Bei Frank?
Ja, bei Frank Tannhäuser, genau.
Ja.
War da Regieassistent, hab dann bei Jannis Eis vorne auf der Reeperbahn gearbeitet.
Hä? Du warst Regieassistent bei Frank und hast dann bei Jannis Eis danach gearbeitet?
Ja, das, ich sag ja,
der, weil?
Naja, wie, naja.
Hat er dich rausgeworfen?
Nein, man muss ja auch über die Runden kommen. Es kann ja auch parallel laufen. Regiehospitanzen und Assistenzen, sie sind nicht so gut bezahlt, dass man davon ein Leben stemmen kann. Genau, hab da vorne bei Jannis Eis gearbeitet. Hatte ich nämlich in Berlin schon mal gemacht, da kannte ich die Becher schon, weißt du? Konnte die Becherkombination, das konnte ich alles schon. Und dann war die Stelle im Schmidt ausgeschrieben. Das heißt, ich bin quasi immer nur im Kiez gesprungen und deswegen auch hier geblieben. Also ich würde jetzt, inzwischen könnte ich mir schon auch vorstellen, in einen anderen Bezirk zu ziehen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht unbedingt, warum.
Mhm.
So. Also für mich würde es schon auch die Überlegung geben, mal wieder nach Berlin zu gehen, ein bisschen doller und so. Es war halt lange durch das Schmidt-Theater sehr ortsgebunden alles für mich und auch für Franzi. Und wir sind ja nun beide nicht mehr da. Also Franzi hat ja 12 Jahre lang Heiße Ecke gespielt und ich war jetzt 10 Jahre da angestellt im Schmidt. Und das ist quasi, es wurde beendet vor 1,5, 2 Jahren für uns beide. Und wir sind jetzt zum Beispiel als Autorinnen- und Komponistenteam plötzlich in ganz Deutschland unterwegs. Und das hat sich halt geändert. Und deswegen sind wir nicht mehr so doll ortsgebunden. Also wir schreiben jetzt zum Beispiel gerade einen großen Festivaljob in Hanau angenommen, schreiben jetzt gerade für die Brüder Grimm-Festspiele ganz offiziell und groß, ein großes Märchen, haben jetzt in Braunschweig ein Stück auf die Bühne, springen da jetzt was auf die Bühne. Also wir sind jetzt halt national plötzlich unterwegs. Und nicht mehr nur in Hamburg. Mhm. Da ist auch ein bisschen Gemütlichkeit verloren gegangen, weil früher war es halt so, ich war im Büro im Schmidt und Franzi ist abends Heiße Ecke spielen gegangen. Das war schon ein bisschen gemütlich und jetzt ist es halt überall plötzlich.
Ja. Also seht ihr euch nicht mehr so häufig?
Doch, doch. Also wir sehen uns schon noch viel, weil wir auch ganz vieles zusammen machen. Also wir sind ja tatsächlich nicht nur eine WG, sondern wir sind ja nach außen auch als Schreib- und Kreativteam für Stücke aufgestellt. Und wir werden ja ganz oft zusammen gebucht, einfach. Und deswegen sind wir dann auch zusammen unterwegs.
Lass uns nochmal zurückgehen. Ja. Also, in Berlin aufgewachsen und dann, was hat dich überhaupt nach Hamburg getrieben?
Ein schrecklicher Job. Ich habe eine Set-Assistenz gemacht bei Notruf Hafenkante.
Da warst du dann der Hiwi.
Oh, das war schrecklich. Das war nur schrecklich. Also, weil die Sendung ist auch so scheiße. Also, nee, pass auf. Doch, doch. Doch, nur weil das jetzt so eine Hamburg-Serie
ist. Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil das, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals geguckt habe.
Also das ist so eine ganz schlimme Sendung über so eine Polizeiwache am Hafen, die so blöde Fälle lösen. So, pass auf. Und ich hatte diesen Job, das wird vom Studio Hamburg produziert. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, ich will zum Film. War ja auch gerade, hatte gerade ein Praktikum bei einer Filmproduktion in Berlin gemacht und habe mich dann hier in Hamburg beworben und war dann wirklich, ach so, und dann habe ich das Studio Hamburg auch noch bei der Bewerbung angelogen, weil die mich gefragt haben, hast du einen Führerschein? Und ich war so, ja. Und dann war ich so, ja, also dann fängst du jetzt in 6 Wochen an bei Notruf Hafenkante. Und ich war so, scheiße, was mache ich jetzt? Dann bin ich hier zur Fahrschule Lasen auf St. Pauli gegangen, liebe Grüße an der Stelle. Übrigens auch eine gute Empfehlung für meinen Kiezmenschen. Und ich habe gesagt, ich habe 6 Wochen. Ich brauche einen Führerschein für den Job, kriegen wir das hin? Und der war so, jo, das kriegen wir hin. Und dann hat er mich in 6 Wochen durch diese Fahrprüfung geprügelt. Ich bin kein super guter Autofahrer, wirklich nicht. Aber es hat irgendwie geklappt. Ich habe 3 Tage nach Bekommen des Führerscheins diesen Job im Studio Hamburg angenommen. Und wirklich original am ersten Tag haben die mir einen Jutebeutel voller Autoschlüssel in die Hand gegeben. Oh, und ich sollte 8 oder 9 Wohnmobile umparken. Weil das quasi da, die haben so einen Drehort gehabt mit ganz vielen Wohnmobilen, wo dann irgendwie die Masken und sowas waren. Und so war der Job. Ich habe die ganze Zeit Autos umgeparkt und in der Warnweste irgendwelche Landstraßen am Deich abgesperrt, dass da gedreht werden kann. Ich habe den Job gehasst. Ich habe die Atmosphäre da gehasst. Und dann war das immer ein Riesenaufriss. Alle haben sich wahnsinnig wichtig genommen. Die Sendung war schrecklich. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich nie wieder in meiner Karriere gemacht habe. Ich habe... Ich hatte das eins der Wohnmobile musste ich immer mit nach Hause nehmen abends und musste das dann immer auf St. Pauli parken. Es war schrecklich, wenn du nicht gut Auto fahren kannst und einen Parkplatz für ein Wohnmobil auf St. Pauli suchen musst, das war wirklich schrecklich. Da bin ich immer wirklich teilweise heulend durch St. Pauli gefahren, weil ich will nicht dieses scheiß Wohnmobil. Und du musst halt beim Dreh noch immer 5 Uhr morgens aufstehen und dann war es 22 Uhr und ich bin wirklich so, ich kann nicht aufnehmen. Hab dann das Wohnmobil immer gepackt und irgendwann hat es mir gereicht. Und dann bin ich abends nicht nach St. Pauli gefahren, sondern aufs Gelände vom Studio Hamburg, habe mich vom Pförtner reinlassen lassen, habe das Wohnmobil dahingestellt, habe den Schlüssel vom Wohnmobil beim Pförtner abgegeben, gesagt, ja, das gehört so, habe eine SMS an den Produktionsleiter geschrieben, habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht und habe das Handy ausgemacht für die nächsten 3 Tage.
Oh,
und dann hatten
das ist
die
aber
plötzlich,
sportlich.
Das ist böse, ja. Dann hatten die plötzlich keinen Set-Assistenten mehr, haben mir die bösesten Nachrichten auf die Mailbox gesprochen, aber dann war ich diesen schrecklichen Job los. Ja. So was Schreckliches habe ich auch nie wieder gemacht, aber das ist die Geschichte.
Ja, da konntest du offensichtlich nicht mehr.
Nee, da war ich auch 21 und gefühlszerfressen von allem möglichen anderen. Und nee, ging nicht anders in dem Moment. Das war meine einzige Strategie, Kopf in Sand stecken.
Hast gemerkt, okay, hier werde ich nicht berühmt.
Nee, ich kann auch gut mit Stress eigentlich, aber ich kann nur mit Stress gut, glaube ich, wenn ich merke, dass es aufwärts geht oder dass etwas Positives damit passiert. Und wenn die Kombination aus großen Autos, Stress, männlicher Hierarchie am Set und nichts dabei rumkommend für mich, die war nicht gut.
Aber dann, also danach Eisladen oder danach erst
Danach erstmal Eisladen, um über die Runden zu kommen. Und beim Eisladen waren dann, das ist neben dem Imperial, neben dem Krimi-Theater ist der Janis Eis, da waren dann immer die ganzen Leute aus dem Theater. Und die habe ich dann irgendwann angelabert, was sie da eigentlich machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch überhaupt keine Ahnung von Theater. Habe mich auch nicht damit beschäftigt. Und die haben gesagt, ja, wir machen so Krimis, der Hund von Baskerville und so. Und dann habe ich irgendwann gefragt, kann ich da hospitieren? Und dann hat der Frank ja gesagt, ja. Und dann habe ich da hospitiert, schön Krimi gemacht. Und bin dann als Dankeschön vom Frank nach London eingeladen worden. Der hat mir und einer anderen Assistentin damals einfach Kohle gegeben und gesagt, fliegt mal nach London, guckt euch mal Musicals und Theater an. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt keine Ahnung davon. Hab das 6 Tage gemacht. Das hat total Klick gemacht bei mir. Und dann dachte ich, das ist geil. Da habe ich Bock drauf. Es ist unterhaltsam. Leute haben total, lachen sich tot. Frenetischer Applaus. Das zu machen, das wäre irgendwie traumhaft. Und dann habe ich mich eben am Schmidt beworben für diese Bürostelle. Hab die dann auch bekommen.
Erstaunlicherweise. Ohne jegliche Vorerfahrung.
Ich habe, glaube ich, ein gutes Bewerbungsgespräch gemacht. Ja. Aber ohne Vorerfahrung. Und das war auch eigentlich eine Stelle, wo man einen Bachelor haben sollte in irgendwas, weil die schon auch relativ nah am Theater war. Also man hat da, ich habe da Premieren organisiert und Meetings organisiert und auch natürlich für die Geschäftsleitung kommuniziert. Corny war zu dem Zeitpunkt auch noch Präsident des FC St. Pauli. Also ich habe quasi für ihn auch mit Reden geschrieben, die er da im Präsidium gehalten hat. Die sind doch, als ich angefangen habe, gerade aufgestiegen. Da war dann im Schmidt eine riesen Aufstiegsparty, die ich organisiert habe. Ich habe die Loge vom Schmidt-Theater im Stadion eingerichtet. Also so, ich hatte eigentlich einen coolen Job da, so in der Bürozeit. Und habe ein sehr intensives, 3-stündiges Bewerbungsgespräch mit 22 gehabt am Schmidt.
3 Stunden?
3 Stunden.
Meine Güte.
Ja, aber es liegt auch daran, dass Corny Littmann wirklich nicht viel redet, wenn er, also da ist, glaube ich, nicht viel geredet worden, es war nur sehr langsam. Ich habe aber eine Menge geredet. Und das klingt jetzt wie so eine Kiezgeschichte, aber ich bin am Ende der 3 Stunden in die Buchhaltung geschickt worden und sollte mir einen Arbeitsvertrag schreiben lassen. Also so war das tatsächlich. Er hat gesagt, ja, dann mach das doch. Und dann bin ich hoch und musste selber der Buchhaltung sagen, ich hatte gerade ein Bewerbungsgespräch für die Assistenz der Geschäftsleitung, macht mir doch einen Vertrag. Und dann haben die mir einen Vertrag gemacht und das war mein erster fester Arbeitsvertrag. Und dann habe ich ab da 40 Stunden im Büro gearbeitet.
Und reingeschnuppert, so richtig was mitgekriegt. Und
voll, dann super viel gelernt, ehrlich gesagt. Also im Schmidt wirklich alles auch gelernt, was ich heute über Entertainment weiß und vielleicht aus meiner Sicht inzwischen ein bisschen anders machen würde, aber so den Grundstock, was zieht Leute, wie müssen Shows aufgebaut sein, wie funktioniert gutes Unterhaltungstheater, wo ist etwas nur platt und wo braucht es mehr Herz, auch die Art, wie das Schmidt arbeitet, das ist schon wirklich einzigartig, was so Deutschland angeht. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass Schmidt-Theater ein zufälliger Haufen Verrückter ist, die irgendwie Theater machen, auch wenn sie das nach außen gerne so aussehen lassen, die schrillen Vögel, die durch Zufall Stücke machen, so ist das halt nicht mehr. Das ist ein riesiges Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern, mit einer großen Marketingabteilung, mit sehr vielen klugen Köpfen, die sich viele Gedanken machen. Und da war ich eben eine Zeit lang einer von, die das irgendwie mitschnuppern konnten. Und das Schmidt-Theater ist ein Haus, die machen Besucherbefragungen einmal im Jahr von 5000 Leuten, wissen genau, wer kommt zu ihnen, was wollen die Leute sehen, worüber lachen die Leute eigentlich, was sind unsere nächsten Entscheidungen. Und das hat mich schon doll geprägt. Und so treffe ich jetzt auch meine Entscheidung für die Sachen, die ich mache. Also die sind schon sehr gut darin, ja, also Leuten das zu geben, was sie für einen schönen, unterhaltsamen Abend haben wollen, ohne sich dabei selber zu verraten. Das ist schon einzigartig, weil die sind halt, haben halt keine Subventionen. Die arbeiten nicht so wie das Schauspielhaus, die halt mit ein paar Millionen am Jahr starten, sondern die müssen halt gucken, dass sich das irgendwie verkauft. Und manche Sachen würde ich jetzt nicht mehr so machen, sind mir jetzt inzwischen ein bisschen zu altbacken. Aber wie das alles so auf die Beine gebracht wird, das habe ich da total gelernt.
Wann konntest du dann eigene Stücke machen? Also ich meine vom Bürojob
2015. Also ich habe 2010 angefangen und nach 5 Jahren haben sie mich gelassen.
Was hast du dafür tun müssen? Musstest du immer wieder zu Conny latschen oder?
Das war ehrlich gesagt nicht so einfach, weil das ist ganz schwer, das zu schaffen, vom Büromenschen zum Kreativen zu werden in so einem Haus. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich das bis zum Schluss nicht ganz geschafft habe. Und dass das jetzt für mich dann auch gut war, dass das jetzt vorbei ist und ich mich jetzt nach außen orientieren kann. Weil das Schmidt ist eine sehr große Marke und auch andere Theater haben immer gedacht, nee, der ist im Schmidt, den kann ich gar nicht anfragen. Und das hat sich jetzt halt für mich total verändert. Ich musste damals tatsächlich eine Autorin haben, die gesagt hat, ich will unbedingt die Musik von dem. Mhm. Also es kam gar nicht aus mir und es kam gar nicht von innen. Ich habe mein erstes Stück mit Kathi Dammerow zusammen gemacht, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, die in Heiße Ecke die Hauptrolle spielt. Die hat damals ein Stück über eine Schlagersängerin gemacht und hat mich gefragt, willst du nicht die Musik dafür schreiben? Und darüber durfte ich das dann. Und das ist dann super gut gelaufen, war ein paar Mal nominiert und dann durfte ich noch ein Stück machen und dann haben sie mich ein drittes eigenes Mal machen lassen, genau. Aber das ist ein langer Prozess und man darf sich das auch nicht so einfach vorstellen, weil so ein Theater macht nicht so viele neue Produktionen. Das ist nicht so, dass alle 5 Monate was Neues rauskommt, sondern es sind halt einmal im Jahr oder alle 2 Jahre und dann wird ja wieder Altes geholt und ausgetauscht. Und deswegen ist das, also da zum Kreativteam zu gehören, da gibt's, also es gibt gar nicht die Chance, so viele Stücke zu schreiben, wie ich gerne zum Beispiel schreiben wollen würde. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt gerade machen kann. So.
Aber hast du dir das immer zugetraut? Weil du hast ja gar keine musikalische Ausbildung, oder?
Nö, habe ich mir nicht zugetraut, aber hat dann beim Machen geklappt. Also ich bin halt, wie gesagt, ganz gut mit Computern und ich konnte immer schon meine Musik, die ich im Ohr hatte, so produzieren, dass alle die verstehen. Was ich halt, ich lerne jetzt erst Noten.
Weil du kannst ich keine Noten lesen.
Doch, ich kann inzwischen Noten lesen, aber ich kann erst so seit 3 Jahren Noten lesen. Ich habe das mir quasi im Nachhinein raufgeschafft, weil ich bin jemand, ich kann halt alles spielen, was ich komponieren will. Ich kann auch alle Instrumente einspielen, aber ich kann es dann nicht aufschreiben. So, es findet halt in meinem Kopf statt und ich kann es im Studio machen. Und dadurch war das bisher nicht so ein Problem, weil Schmidt hat eh oft keine Band. Das heißt, die wollen die Musik eh nur vom Band. Und jetzt habe ich aber quasi diesen offiziellen Job in Hanau zum Beispiel angenommen für die Festspiele. Und da müssen dann halt Noten geschrieben werden. Und deswegen ist es gut, dass ich mir das jetzt raufgeschafft habe.
Also das kannst du jetzt auch
ich
selber.
Ich kann das jetzt, ja. Also ich kann jetzt keine Orchesterpartitur schreiben. Das macht aber sowieso nicht der Komponist, sondern der es arrangiert. Also insofern. Aber ich kann Gesangsstimmen und sowas kann ich jetzt aufschreiben, ja. Aber ich kann sie noch nicht so gut lesen. Es okay. ist doch was anderes bei Noten. Also ich kann das schreiben, was ich mache, aber ich kann jetzt nicht von anderen das lesen so gut. Interessiert mich auch nicht. Warum soll ich das?
Ja, praktisch. Mhm. Ja. Musste das vorher jemand anders für dich aufschreiben?
Ja.
Echt? Hattest ja. du dann so einen Notenschreiber?
Ja,
persönlichen?
Ich hatte einen genialen Schüler. Merlin heißt der. Der war noch zu dem Zeit, hat er noch Abi gemacht und der wollte unbedingt so Theaterpraktika und so machen und war immer mal am Schmidt. Und der war halt ein super Notencrack und der hat mir immer meine Sachen. Dem habe ich dann die Aufnahmen aus dem Studio geschickt und der hat gesagt, schreib mal auf. Und damit haben wir dann geprobt, ja.
Super.
Tatsächlich.
Also. Zum Abschluss noch mal zu deine Freunde.
Ja.
10 Jahre. Mhm. Was steht jetzt an? Ihr macht ja irgendwie noch große, große Tour, oder?
Wir machen jetzt eine riesen Sommertour, weil es jetzt einfach auch lange brach lag. So. Und die Leute irgendwie im Sommer auch tatsächlich wieder Bock haben. Ich muss mal dazu kurz eine Sache noch sagen. Da hast du noch die Zeit.
Ja.
Es ist halt krass. Ich merke es gerade so von beiden Seiten. Ne? Ich mache ja selber, veranstalte ja gerade selber Theater und gehe auf Sommertour mit deine Freunde. Und es ist halt super krass zu sehen, Eltern und Kinder, die wollen sich gerade wieder richtig amüsieren. Also Eltern kennen gerade keine Grenzen von, was sie mit ihren Kindern im Sommer wieder machen wollen. Und Theaterbesucher auf der anderen Seite sind, glaube ich, wegen des Krieges und wegen allem, was da draußen passiert, echt noch vorsichtig. So, also ich kriege das gerade so, was die Kultur gerade macht, von beiden Seiten mit. Und ich bin gerade auch immer hin und her gerissen zwischen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert? Und wow, bei deinen Freunden läuft es total gut. Also ja, richtig, ja. Mhm. Genau, wir machen auf jeden Fall dieses Jahr noch eine große Sommerfestivaltour und im Herbst eine große Hallentour. Also 3-mal Stadtpark dieses Jahr noch.
Dreimal?
Dreimal Stadtpark, drei Tage hintereinander. 3., 4., 5. September, glaube ich. Oder 2., 3., 4. oder so. Aber auf jeden Fall Anfang September.
Und das ist dann immer ausverkauft, ja?
Zwei davon sind schon ausverkauft, ja. Den dritten haben wir jetzt erst in Verkauf gegeben letzte Woche. Wahnsinn. Irrsinnig. Das ist ja ich kann's echt. Mir auch, ich, also wir sitzen selber davor und sind so, ist krass, wie das gewachsen ist. Also es ist wirklich unglaublich. Auch Berlin, Zitadelle, Spandau, das sind halt alles riesen Läden. Geil. Also ja. Total toll. Und wir freuen uns auch riesig drauf. Und dann kommt ja noch die Sporthalle Ende des Jahres. Also wir spielen dieses Jahr noch genug. Und nächstes Jahr kommt ein neues Album, an dem arbeiten wir auch gerade. Und wir arbeiten auch an einem neuen, größeren Projekt. Aber da kann ich noch nicht viel zu sagen, weil ich noch nicht weiß, ob wir es auch wirklich schaffen.
Na toll. Ich dachte, du haust jetzt hier einen raus, ich so total exklusiv.
Ich habe wirklich Angst, dass wir es dann doch nicht schaffen und uns übernehmen. Deswegen, aber ich kann es ein bisschen trailern. Wir arbeiten gerade an der Frage, weil wir als deine Freunde sind sehr glücklich mit dem, was wir machen. Aber wir werden das vielleicht nicht mehr machen, wenn wir 55 oder 60 sind. Und wir arbeiten gerade an der Frage, wie können wir für immer unsere Musik machen, ohne vielleicht für immer selber auf der Bühne stehen zu müssen. Also wir werden bestimmt noch 10 Jahre auf der Bühne stehen. So, also das kann ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht muss es danach ein Paralleluniversum geben, in dem deine Freunde weiter Musik machen können und wir aber Opis sein können.
Aha, okay, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Ja, genau. Das muss ich jetzt verdauen.
Und an der Frage arbeiten wir gerade, weil ich bin jetzt ja auch, wird jetzt 34, Pauli ist 44, Flo ist 40 und wir fühlen uns jetzt noch nicht alt, aber
ich meine, so frustrierend, wenn du sagst, ich werde jetzt 34, wir fühlen uns noch nicht alt. Ja, das will ich
hoffen. Aber ich meine jetzt so für eine, also das ist ja auch alles noch glaubwürdig, aber wie lange halt noch? So, ich glaube, wir können für immer glaubwürdig Musik machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt mit Mitte 50 noch auf der Bühne so rumhüpfen wollen. Jetzt will ich das noch 10 Jahre. Weiß nicht, ob ich das mit Mitte 50 noch will.
Ja, okay. Ja, man weiß es nicht, aber ich finde, das geht durchaus.
Ja, natürlich geht das, aber die Frage ist halt, wie? Und daran, damit, nächstes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr mehr.
Okay. Ja. Gibt's bei euch noch Fans, die von Anfang an dabei waren und jetzt auch noch Fans sind, oder sind die tatsächlich dann rausgewachsen?
Weil ich meine, verabschieden sich teilweise sogar. Also es gibt tatsächlich den Fall, dass Kinder zu uns zum letzten Mal kommen, die dann 4, 5 Mal da waren und sagen, ja, ich bin jetzt 13, ich wollte mich einmal verabschieden. Also die wachsen raus. Also es kommen natürlich genauso viele nach, aber wir sind eigentlich eine Band, die immer einen ganz großen Teil Erstbesucher hat auf ihren Konzerten, weil die uns eben neu entdecken. Also so die Halbwertszeit eines Deine-Freunde-Fans ist halt 6 Jahre ungefähr, 5, 6 Jahre. Und mit 12, 13 hört's auf. Die kommen manchmal mit, wohlwollende ältere Geschwister, auch gerne. Aber es hört eigentlich relativ klar bei 13 auf, ja.
Und die zu bedienen, das
Bock. Nee, habe ich keinen Bock drauf.
Die sind auch dann wirklich, wirklich anstrengend, ne? Also dann wird's wirklich anstrengend.
Ja, und dann geht es auch, denn die Fans heben einen auch so auf so ein Podest, wenn die dann wirklich Fans sind. Und da geht's dann auch nicht mehr so sehr um die Musik, die man macht, sondern da geht's dann schon auch noch um andere Dinge. Und so, nee, da haben wir beide, also haben wir alle drei keinen Bock drauf. Wir sind da, wo wir sind, sehr, sehr happy.
Also hättest keine Lust auf Teenie-Musik? Naja, nicht auf Teenie-Musik, aber auch auf diese Bekanntheit und Hype um deine Person.
Nee, das hat sich tatsächlich geändert. Das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Nee, ich habe Bock drauf, wenn ich jetzt mal irgendwie noch ein anderes Projekt mache, was mega durch die Decke geht, dafür dann bekannt zu sein, aber jetzt nicht um diesen Hype. Ich habe ja nur bei The Voice Kids auch Kollegen kennengelernt. Also zum Beispiel auch ich war ja in einer Staffel mit Lena und fand es schon krass, was zu der Zeit, da kam das gerade raus, sie ist mit Mark Forster zusammen und so, was da abging, einfach pressemäßig, und dass die einfach nicht mehr normal auf die Straße gehen konnten, das ist keine Perspektive, die ich für mein Leben gerne hätte. Nee.
Dann wünsche ich euch, dass ihr eine super Tour habt.
Dankeschön.
Dass ihr eine Lösung findet für das Altersproblem. Und alles, alles Gute.
Dankeschön, es war sehr schön mit dir.
Danke.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt. Und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.